Hallo, mein Name ist Alexander Schwedler und dies ist Folge 6 meines Podcastes Führen mit Herz. Und heute möchte ich über die Frage sprechen, wie stelle ich die sogenannte psychologische Sicherheit her in meinem Team? Oder anders gefragt, wie schaffe ich einen höheren oder tieferen Grad des Vertrauens untereinander? Also wie stärke ich das Vertrauen untereinander? Und dazu möchte ich zuerst 4 Stufen, 4 Schritte nennen für die Teamentwicklung. Und das sind erstens eben die sogenannte psychologische Sicherheit herstellen. Ich komme gleich dazu, um dazu einige Tipps zu geben. Also erstens das Vertrauen, die psychologische Sicherheit herstellen. Wenn die bis zum gewissen Grade da ist, dann sind für den zweiten Schritt die Teammitglieder, die Menschen auch eher bereit, ihre Herausforderungen zu teilen. Also offen auf den Tisch zu legen, wo stehe ich, wo steht meine Arbeit im Betrieb, wo bin ich gerade mit meiner Aufgabe und wo brauche ich vielleicht Hilfe und bin ich schon fertig oder dauert es etwas länger als geplant? Oder sehe ich, während ich tätig bin, bestimmte Dinge im Betrieb, die nicht gut laufen und bringe sie offen und ehrlich auf den Tisch, ohne dass ich Angst habe? Und genau da liegt diese psychologische Sicherheit, diese Schwelle. Ohne dass ich Angst habe, dass die Teammitglieder oder die Teamleitung oder mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte sich über mich lustig macht oder mir später zu verstehen gibt, solche Dinge sagt man nicht im Meeting, die spricht man nur im Einzelgespräch an, wenn die Tür zu ist. Also zuerst den Grad des Vertrauens erhöhen, den Zusammenhalt, die psychologische Sicherheit und zweitens dann auf Basis dessen wirklich offen sein, die Herausforderungen mitteilen, offen und ehrlich sagen, was nicht gut läuft, niemals persönlich, das müssen wir natürlich lernen und üben, immer sachlich, immer kurz, immer direkt, das Feedback, den Stand der Dinge, die Wahrheit, wie die Sache tatsächlich ist, auf den Tisch bringen. Das sind die ersten 2 Stufen, um gute Teamarbeit zu schaffen. Dazu gehört eine 3. Stufe, und das ist, dass wir immer wieder die gemeinsame Aufgabe lebendig pflegen. Also uns mit der gemeinsamen oder mit unserer Aufgabe, mit unserer Rolle als Team beschäftigen und immer wieder neu schauen, was ist die Aufgabe des Ganzen, was ist unsere Vision, unsere Mission oder auch Purpose genannt. Was ist die Aufgabe des ganzen Unternehmens, der gesamten Organisation, was ist da das Ziel? Wer ist unsere Kundin? Wer ist unser Kunde? Wie dienen wir dieser Aufgabe am besten als Ganzes? Und was bedeutet das für unser Team, für mein Team? Was ist da die Aufgabe? Und was ist dann die Aufgabe jedes Einzelnen im Team? Also diesen Bezug immer wieder herstellen von dem großen Ganzen herunter auf die einzelne Aufgabe. Das ist eine richtige Führungsaufgabe. Ich habe das ja auch mehrfach beschrieben in meinen Blogbeiträgen. Das braucht Zeit und Vorbereitung für die Führungskraft, dass sie sich klar macht, was ist eigentlich unsere Vision und Mission und wie breche ich das runter auf den einzelnen Arbeitsplatz und wie bin ich in der Lage, diese Bezüge herzustellen und mit wenigen Sätzen praktisch und einfach und verständlich immer wieder klar zu machen, warum diese einzelne Aufgabe wichtig ist im Ganzen und in welchem Kontext sie steht. Also das ist der 3. Schritt, immer wieder die gemeinsame Aufgabe des Teams in den Zusammenhang des großen Ganzen stellen und umgekehrt. Und 4. ist es der Einzelne, der sich weiterentwickeln darf und auch daran immer weiter arbeiten muss. Sonst gelingt Teamarbeit nicht, also jeder im Team muss irgendwie bereit sein, auch auf sich selbst zu schauen und sich selber weiterentwickeln zu wollen. Und da geht es vor allem darum, in der eigenen Seele diese Balance und Harmonie herzustellen. Also Seele besteht nach meinem Verständnis aus Denken, Fühlen und Wollen. Im vorigen Podcast Nummer 5 habe ich das Kopf, Herz und Hand genannt. Und dass diese drei, also das Fühlen mit all seinen Höhen und Tiefen, das Denken mit seiner Möglichkeit zur Klarheit und Logik und das Handeln, dass die immer mehr und immer wieder neu in eine Harmonie kommen, in eine Einheit, sodass wir dazu sagen können, was wir so mit anderen Worten umschreiben, also jemand ist authentisch oder jemand tut, was er sagt oder jemand repräsentiert das, was er ist oder was sie ist. Also das sind ja andere Ausdrücke dafür, dass was ich denke und was ich fühle und was ich dann auch tue, dass das in einer gewissen Einheit geschieht und in einer gewissen Harmonie und inneren, mit einem roten Faden, mit einer inneren Logik. Also der vierte Schritt, diese Blickrichtung nach innen und die Arbeit, die da zu leisten ist, wie ich sie im Podcast Nummer 5 beschrieben habe, wo ich mir immer wieder klar mache, ich habe es da drin in meinem Herzraum mit 4 Elementen zu tun. Also einmal das, wozu ich sage, dass man sich immer wieder bewusst macht, ja, hier bin ich, bin jetzt voll bewusst dabei, ich erlebe mich jetzt in meinem Herzraum und ich kann mir Gedanken machen über das, was ich da erlebe, also welche Gefühle ich wahrnehme bei mir. Ich kann mir klar machen, dass ich mein Denken nutzen kann. Also 1 + 2 ergibt 3. Ja, ich kann rechnen, ich kann logisch denken. Ich kann einen Gedanken an den folgenden dranhängen und da gibt es einen inneren Zusammenhang. Und ich kann handeln und tun im Sinne dessen, was ich mir vornehme und das Ganze auch mit einem harmonisierten Gefühl tun. Und ja, so diese innere Arbeit, das sind diese 4 Elemente, das Ich einmal und dann das Fühlen als zweites, dann das Denken als drittes und das Handeln als viertes. Man kann die Reihenfolge natürlich umdrehen, aber das Ich steht immer vorne dran, zumindest in dem Moment, wo ich mir bewusst machen will, wer ich bin, was ich will und wie ich das quasi von innen nach außen setze. Und wie ich andersrum das, was ich in der Außenwelt wahrnehme, also wir sprechen ja in dieser Folge dieses Podcasts über das Team, also das, was ich in meinem Team wahrnehme, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, wie ich das nach innen nehme und reflektiere und schaue, welches sind die Reaktionen der anderen und welches sind meine Reaktionen und Sätze und Handlungen und Emotionen, wie hängt das miteinander zusammen und wo ist die Ursache von wem und wo muss ich ansetzen, um die Dinge zu verbessern? Und da muss ich manchmal beim anderen ansetzen als Führungskraft oder eben auf jeden Fall immer wieder auch bei mir selbst. Und das wäre dieser vierte Schritt dann, den ich jetzt genannt habe. Also erstens die psychologische Sicherheit herstellen, zweitens auf Basis des gestiegenen Vertrauens, des sich sicher fühlens, die Herausforderungen miteinander teilen und die Wahrheit im Betrieb, wie sie denn tatsächlich ist, möglichst deutlich auf den Tisch bringen, sodass man daran arbeiten kann, dass man die Dinge verbessern kann. Und drittens, immer wieder den Bezug zum Großen herstellen, also die gemeinsame Aufgabe im Team, im Verhältnis zum großen Ganzen pflegen. Und viertens, die innere Arbeit mit der Seele, die Seele bestehend aus Denken, Fühlen und Wollen, die aber ihre innere Leiterschaft, innere Führung durch das Ich erfahren dürfen, immer mehr und immer wieder, weil wir sie durch den Tag hindurch, weil wir ja uns auf die Dinge konzentrieren und dann auch wieder ganz draußen bei den anderen und der Sache sind. Da sind wir im Moment nicht bei uns, also darum auch immer wieder neu, diese drei in ein gutes Gleichgewicht bringen im Verhältnis zu dem, was ich auch für mich erreichen möchte. Ja, und jetzt einige praktische Tipps. Wie stelle ich denn im Team die sogenannte psychologische Sicherheit her? Und da gibt es eine ganz wichtige Grundregel, die sich aus einer Studie ergibt, die Google vor einigen Jahren durchgeführt hat. Das ist die sogenannte Aristotel-Studie. Das ist schön beschrieben in einem Artikel von der New York Times. Wenn du das im Internet suchst, findest du das Aristotle Study von Google, New York Times. Und die haben herausgefunden, dass die Teams am effektivsten und am besten Leistung bringen, die relativ locker miteinander umgehen, die nicht so ganz super strukturiert sind, wo die Rollen auch immer mal wieder wechseln im Team und wo vor allen Dingen eines passiert, nämlich dass jedes Teammitglied ungefähr gleich lang spricht. Also das haben die gemessen, also zeitlich, wie lang spricht jeder Einzelne. Und in den Teams, in denen das ungefähr gleich war, das heißt also mit anderen Worten, in den Teams, wo jede und jeder ungefähr in gleicher zeitlicher Länge zu Wort kommt, das sind die effektivsten Teams. Dazu kommt, dass diese Art von Teams, ja, wie ich erwähnte, relativ locker miteinander umgehen, sich gut kennen, gerne auch in der Freizeit Dinge zusammentun, miteinander Scherze machen, humorvoll miteinander sein können und dadurch eben einen hohen Grad Vertrauen haben, weil sie sich gut untereinander kennen und dann auch in der Lage sind, die Dinge, die nicht gut sind, sachlich anzusprechen und alles auf den Tisch zu bringen, was auf den Tisch gehört, damit wir das miteinander verbessern können. Also diese Regel, dass jeder ungefähr gleich lang spricht, ist ja etwas, was wir uns immer wieder vornehmen können. Und dann stellen wir fest, dass wir das nach einer Weile gar nicht mehr beachten. Und schon wieder sprechen die, die leicht und laut sprechen, die sogenannten Extrovertierten, sprechen so wie früher auch immer zuerst und mehr. Und die Stillen fallen auch wieder zurück in ihre Gewohnheit und sagen wenig oder nichts. Und denken sich, naja, ich gehe halt mit, dann habe ich meine Ruhe und ich will hier sowieso schnell wieder raus aus diesem Meeting. Und das ist eben jetzt Aufgabe der Führung, dass man nicht in diese alten Gewohnheiten zurückfällt, sondern die neuen Verhaltensweisen einübt und sie auch hält. Und da kann man ja auch sich gegenseitig Aufgaben geben und sagen, du achtest jetzt mal ein halbes Jahr lang darauf, und zwar einzig und allein darauf, dass jeder im Team ungefähr gleich lang spricht. Ich betreue weiter die Agenda. Jemand anders achtet auf die Zeit, dass wir immer rechtzeitig aufhören. Also man kann diese Rollen verteilen, kann das spielerisch machen. Und es geht ja nicht, die Zeit ist ja nur eine Messgröße, das ist ja kein Ziel an sich, sondern es geht ja darum, dass möglichst divers, dass möglichst vielfältig auf eine Sache geschaut wird. Und dazu brauche ich die Teamintelligenz, die Gruppenintelligenz. Und darauf muss ich immer mehr vertrauen. Also das ist ein anderer, sehr praktischer Hinweis, dass man sich merkt, ich kann immer auf die Gruppenintelligenz vertrauen. Aber ich muss als Führungskraft natürlich dafür sorgen, dass gute Prozesse stattfinden, sodass die Gruppenintelligenz erscheinen kann. Das ist meine Aufgabe. Viele Führungskräfte leben noch in dem Irrtum, sage ich mal jetzt so, dass sie meinen, sie müssten für jedes Problem die Lösung haben, weil sie Führungskraft sind. Ja, also das Team ist es gewöhnt, dass die Führungskraft mit der Lösung kommt. Also das Team denkt auch nicht drüber nach, sondern erwartet von der Führungskraft, ja, du musst uns ja die Lösung präsentieren. Also sag uns, was wir machen sollen. Du verdienst ja auch mehr, dafür hast du eine tolle Position und so weiter, bla bla. Also diese Haltung, die wollen wir ja immer wieder auch überwinden. Sonst können wir keine agilen Teams bilden. So, also als Führungskraft nicht versuchen, die Lösung vorher schon sich auszudenken und dann in das Meeting zu gehen und die Lösung als Vorschlag zu bringen und dann zur Diskussion einladen. Nein, so nicht. Sondern wo immer möglich, wenn eine Frage auftritt, einen Prozess einrichten, sodass das Team entweder mit der Führungskraft oder ohne, Also einen Prozess einrichten, wo das Team sich selber die Lösung erarbeiten kann. Und als Führungskraft muss ich mich um diese Prozesse kümmern, dass die stattfinden. Ich muss da vorher das einrichten, ich muss im Bewusstsein haben, dass das jetzt läuft. Ich muss im Bewusstsein haben, wann kommt es wieder auf den Tisch? Was hat denn das Team, was hat die Gruppenintelligenz denn an Lösungen sich erarbeitet? Passt das in das große Ganze? Das ist dann wieder Führungsaufgabe. Aber ich muss sehen als Führungskraft, dass ich diese Prozesse begleite. Und das ist eine andere Blickrichtung. Ich komme also weg von lösungsorientierter Herangehensweise und ich komme davon weg, aber ich komme hin zu einer prozessorientierten Handlungsweise. Also kurze Formel dazu, von der Frage zum Prozess. Und dann ein weiterer Tipp, selbstverständlich, ich spreche ja auch viele Selbstverständlichkeiten hier aus in dem Podcast, das Team gut wahrnehmen, die Dynamik steuern, ohne zu sehr einzugreifen. Das ist eine Kunst für sich. Also das ist vielleicht ein bisschen wie in der Musik der Dirigent. Obwohl der schon recht stark wirkt und natürlich den Takt vorgibt. Also vielleicht ist das Bild auch nicht ganz passend. Aber mit Dirigieren meine ich mehr, also nicht vorgeben und steuern, sondern, obwohl ich das Wort steuern gerade benutzt habe, also ich suche nach Worten, wie kann ich das Teamgespräch so führen, dass ich nicht so sehr eingreife, sondern meine Führung ganz klar spürbar ist, vielleicht durch Einleitung kurz, durch gute Fragen und dadurch, dass ich mich dann zurückhalte, aber sehr präsent zuhöre, wie das Gespräch verläuft, immer wieder sehr gut darauf achte, dass alle zu Wort kommen. Also die leicht sprechen, immer wieder ein bisschen bremsen, die nichts sagen, ganz bewusst auffordern. Und so merkt das Team jedes Mal mehr und mehr, okay, die Führungskraft, die ist glaubwürdig. Die lebt vor, die zeigt uns, wo wir hinwollen. Und das schafft wieder neues Vertrauen und erhöht die psychologische Sicherheit. Und zum Schluss, ja, ich muss gut zuhören, das habe ich auch kurz erwähnt. Ich habe das ja selber bei Otto Scharmer lernen dürfen in der Masterclass der Theorie U, die ich in Boston mitmachen durfte zwischen 2010 und 2012. Ist also schon eine Weile her. Aber ich habe da was ganz Wichtiges gelernt, nämlich die 3 oder 4 Schritte des Zuhörens. Und da kommen wir auch wieder auf diese innere Seite, die Seele. Ja? Man kann zuhören auf der Ebene des Denkens, dann höre ich zu. Auf der Ebene der Information. Das ist, was wir meistens tun in den Meetings. Wir gehen von der Information in die Aktion. So, dann kann ich auf einer gefühlsmäßigen, empathischen Ebene zuhören. Dann höre ich also nicht so sehr, oder ich höre auf die Information, aber auch auf das, was gefühlsmäßig mitspielt. Also ob sich jemand darüber erregt oder traurig ist oder wo der Energielevel des Themas ist, wie die Stimme rüberkommt, ist sie mehr low oder high, woran ich merken kann, da ist entweder viel oder wenig Energie dahinter. Und dann kann ich mir überlegen, welche Schlüsse ich daraus ziehe. Also dieses Zuhören auf der zweiten Ebene, auf der Ebene des Gefühls oder der Emotion. Und dann kann ich üben, auf der Ebene der Intention zuzuhören. Das ist die schwierigste Ebene. Also da kann ich üben zu unterscheiden, was sagt jemand und daran muss ich mich natürlich auch halten. Also du sagst zu mir, dass ich doof bin, gut, oder du sagst zu mir, wie toll du das findest, was ich gemacht habe, gut, aber was ist die Intention dahinter, warum sagst du mir das? Und also das ist jetzt ein einfaches Beispiel natürlich, aber ja, mir hat mal jemand nach jahrelanger Zusammenarbeit plötzlich gesagt, Alex, du hast da was geschrieben im Chat, wenn du das meinst, dann habe ich alles Vertrauen in dich verloren. Und das konnte ich gar nicht verstehen, weil wir hatten doch ein hohes Level an Vertrauen und was habe ich denn da falsch gemacht? Und dann hat die Person mir das gesagt und dann habe ich das nochmal durchgelesen und dann habe ich mühsam irgendwie doch ahnen können, okay, das hat die Person also verletzt oder das fand sie unmöglich. Sie war gar nicht persönlich verletzt. Sie fand das einfach unmöglich, dass ich sowas schreibe und hat einfach die Beziehung mit mir abgebrochen. Obwohl wir in der Zusammenarbeit sind und seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und das hat wirklich eine Weile gedauert. Ich habe mich sehr darum bemüht und wir haben viele Gespräche geführt, bis herauskam, dass es diese Ebene der Intention gibt. Es gibt die Ebene der Intention. Ich habe das ja gar nicht so gemeint. Ich habe was ganz anderes gemeint. Aber die Person hat lediglich auf den Text geguckt und gesagt, ja, wenn das so ist, dann kein Vertrauen mehr. Also sehr radikal. Und ich habe schlussendlich rüberbringen können, dass meine Intention ja eine ganz andere war. Auf jeden Fall nicht die, die jetzt sie oder die Person jetzt so aufgefasst hat. Das konnte die Person auch schlussendlich akzeptieren. Also wir haben uns wieder gefunden, konnten unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen. Aber ja, das ist ein Beispiel, wie 1, 2, 3 falsche Worte ganz schnell aufgebautes Vertrauen zerstören können. Und wenn ich dann nicht die Ebene der Intention wahrnehmen kann und weiß, es gibt diese zwei Ebenen, also einmal, was ich sage und das andere Mal, was ich sagen will. Und wenn ich nicht lerne, auch auf die Intention zu hören, ja, oder andersrum formuliert, wenn ich das übe und lerne, dann erleichtert das vieles in der täglichen Arbeit, weil man dann ja auch humorvoll drüber sprechen kann und sagen, guck mal, wie du das gerade gesagt hast, das kommt ganz falsch rüber. Aber ich weiß, du meinst das ja gar nicht so. Also versuch das doch mal anders zu sagen und bestätige mir, dass es richtig ist, dass du es so nicht meinst, sondern dass du es eigentlich anders meinst. Und meistens gelingt das doch und dann sagt man, ja, stimmt, ich meine das so und so. Ja, genau so. Und dann verstehen wir uns. Dann ist diese intentionale Ebene, auch die emotionale Ebene ist wieder zusammengekommen zwischen den Zweien. Und wir können wieder weiter zusammenarbeiten. Ja, soweit Folge 6 zur Frage, wie stelle ich psychologische Sicherheit her in meinem Team? Ich habe dazu ein paar Beispiele gegeben. Erst habe ich erläutert die ersten 4 Schritte für gute Teamarbeit. Und dann habe ich Beispiele gegeben, wie man das Vertrauen im Team erhöhen kann. Wichtigster Punkt hier, dass jeder ungefähr gleich lang spricht. Aber auch, dass wir die Gruppenintelligenz nutzen, dass wir von der Frage zum Prozess gehen, dass wir das Team gut wahrnehmen und das Gespräch künstlerisch, aber doch klar so steuern, ohne zu sehr einzugreifen, dass das Team sich gestärkt fühlt, indem dass es selber eben den Prozess so führen darf, dass wir zu guten Lösungen kommen, zu den optimalen Lösungen, eben dieses von der Frage zum Prozess und nicht die Frage selber beantworten als Führungskraft und die Lösung bereits auf den Tisch legen. Das demotiviert. Und das andere Vorgehen motiviert. Ja, und am Schluss die 3 Ebenen des Zuhörens, ganz wichtig, das auch immer wieder zu üben und auch mit dem Team zu üben. Dafür sind auch Workshops da, dafür braucht man manchmal auch externe Unterstützung, die dann in diesen Workshops diese Techniken systematisch miteinander einüben. Ja, soweit Folge 6 meines Podcasts und am Schluss wieder ein paar kurze musikalische Klänge zum Ausklang.